Wir befinden uns 1934 bis Ende 1935 in Hindos in Südschweden. In jenem Exil, in das sich Kurt Tucholsky vor den Nazis fliehend zurückgezogen hatte. Bis heute ist nicht ganz klar, was es mit dieser Kanüleneinstichstelle im Oberarm seiner Leiche zu tun hat. Was das auf sich hat. Sie findet zwar Erwähnung im Obduktionsprotokoll, ihre Herkunft aber wurde nie ermittelt. Und genau darum dreht sich dieser Roman. Dr. Tucholsky empfängt heute keinen Besuch. Mich schon, versetzte Wilfried Brausmann zackig und blickte der weißen Fahne nach, die er in die kristallklare Luft dieses kalten Oktobermorgens pustete. Am Abend war Schnee gefallen, viel zu früh, viel zu viel Schnee. Der Morgen aber war klar und von messerscharfer Kälte, die über den frischen, jungfräulich weißen Deckmantel hergefallen war und ihn festschnürte. Die hauchdünnen, bald auseinandergezogenen Federn am Himmel, die noch einen Schuss ins Rotgold des jungen Morgens gingen, verrieten, dass sich die Kälte einnisten, genüsslich einrichten würde. Dass mit dem anstehenden Winter nicht gut Kirschen essen sein würde. Dass er sich ziehen würde. Lange hinziehen würde. Wie die jetzt schwefelgelben Schleierwolken da oben. Hindos schlief noch. Und auch Gertrude Meyer, Tucholskys, sagen wir, Mädchen für alles, stand mit verschlafen, blinzelnden Augen auf der Haustürschwelle und griff ins Revier des Morgenmantels, um ihn noch dichter am Hals zusammenzuziehen. Mit der anderen Hand hielt sie die Klinke fest, sodass sich die Tür nur einen Spalt öffnete. So schmal, dass Gertrude gerade eben hinaussehen und an dieser irgendwie bemüht kantig wirkenden Figur, an diesem möchtegern strammen Jungspund vorbeisehen konnte. In die weiße Bescherung, die die Nacht aufs Land gelegt hatte. »Niemanden, er empfängt niemanden«, knurrte sie und zog den Spalt noch enger. »Hätte ihn enger ziehen wollen, wäre da nicht etwas im Weg gewesen.« Sie zog nochmal, um dann unverrichteter Dinge an der Tür hinabzublicken und den frisch gewichsten, spiegelglänzenden Stiefel zu sehen, der sich da querstellte. »Wie lautet der Wertename?«, fragte Brausmann mit brüchigem, offensichtlich ungeübtem Kommandoton. »Gertrude Meyer, die Sekretärin des Herrn Dr. Tucholsky.« Sie drückte den Rücken durch und sah den jungen Besucher forsch an. »Und Sie, wer sind Sie?« »Melden Sie Herrn Tucholsky, einen jungen Verehrer seiner Kunst, der extra aus Deutschland angereist ist.« Wilfried Brausmann ließ sich zu einem fast überzeugenden, ehrerbietigen Kopfnicken hinreißen. »Dr. Tucholsky empfängt heute nicht«, wiederholte Gertrude sich. »Hat die Nase voll, gestrichen voll. Nasennebenhöhlenvereiterung. Ich weiß nicht, wie viel der in den letzten paar Monaten. 5 Operationen allein im vergangenen Winter.« Brausmann stützte die Hände in die Hüften. »Ich bin nicht 1500 Kilometer gefahren, um jetzt hier von Ihnen...« Brausmann ließ den Satz unvollendet in der kalten Luft hängen, während er plötzlich Gertrude Meyer zur Seite schob und mit resolutem Schritt in den Korridor trat. »Was ihr ein... Ey, das ist doch unerhört!« entfahren ließ. »Sie bleiben sofort, sofort bleiben Sie! Stehen bleiben, habe ich gesagt!« Aber Brausmann war schon so weit vorgedrungen, dass er sich von einer hysterischen Putzfrau, oder was sie sein mochte, definitiv nicht mehr aufhalten ließ. Er stand breitbeinig in der Mitte des Korridors und schrie im Kasernenhofton, »Herr Tucholsky!« Es rumpelte, polterte, schritte. Eine Tür fiel ins Schloss. Die Stufen der Holzstiegen ächzten und knarzten, herzzerreißend. »Ja, doch!« Und ein paar Treppenstufen weiter. »Kann man denn hier nicht mal in den eigenen 4 Wänden seine Ruhe haben?« Gertrude Meyer war sofort zur Stelle, redete nach Art eines Kindermädchens mit Rüschenbluse auf ihn ein. »Tut mir leid, Doktorchen, der hat mich einfach... »Schon gut, Fröken, schon gut«, murmelte Tucholsky. Und wandte sich dem kantigen Arier zu, der da in seinem Flur Stellung bezogen und sowas wie Haltung angenommen hatte. »Also?« Wilfried Brausmann musterte ihn, scheint mit der Frage beschäftigt, ob er vor dieser seiner Zielperson Respekt haben müsse. Eine Frage, die angesichts der bleichen, aus dem Leim gegangenen Jammergestalt, die ihm da entgegengerumpelt kam, schnell beantwortet war. Jedenfalls verlegte er sich auf die Fortsetzung des zackigen Kommistons. »Von welchem Verwandtschaftsgrad an empfangen Sie trotz Schnupfen?« Tucholsky konnte nicht anders, musste lachen. Zwinker, zwinkerte seinem Fröken im stillen Einvernehmen über diesen Fatzke, jung an Jahren, aber mit mächtig aufgeblähter Hose zu. Nebenhöhlenvereiterung, wenn ich bitten darf. Die Nase, eine einzige kaputte Maschine. Wie hinter einer Wand aus Schleim das ganze Leben, det sag ich sie. Aber ich vermute mal, das interessiert sie überhaupt ja nicht. Der Junge hielt sich nach wie vor an seiner Haltung fest und sonderte in einem Fort Sätze ab, die er sich augenscheinlich genau zurechtgelegt hatte. Seelenverwandtschaft, reicht das?
Nee, auf keinen Fall.
Ich bin Student, Herr Doktor, Student der Germanistik und fasziniert von Ihren Schriften, befleißigte sich Brausmann nun eines ehrerbietigen, fast unterwürfigen Tons.
Ach, Jottchen.
Das merkwürdige, an Ungleichheit kaum zu überbietende Trio stand im Korridor und blickte sich abwechselnd an. Am unwohlsten in seiner Haut fühlte sich allem Anschein nach der junge Brausmann, trotz des dick aufgetragenen Selbstbewusstseins. Schließlich konnte es bloß eine Frage der Zeit sein, wann diese Hochstapelei auffliegen würde. Tucholsky mochte zwar literarisch verstummt sein, deprimiert und sonst was alles, aber auf den Kopf war ja auch in Schweden nicht gefallen. Das begriff Brausmann in dieser ersten halben Minute, dieser ersten Begegnung mit dem ausgebürgerten Autor. Das Schweigen dauerte Ewigkeiten, bis endlich Tucholsky das Wort ergriff. Ich meine, schmeichelt mir ja, dass sich einer noch an mir erinnert. Und dann einer von den Herrn Jungjamanisten, so ja. Aber wissen Sie was? Juckt mir nicht mehr. Nicht die Bohne was. Ich will mir eine Ruhe. Außerdem die deutschen Schriftgelehrten, die haben doch zurzeit sowieso bloß Ent in Koppe. Dat hier Schreibsel von samt und sonders sämtlichen Klassikern so durch den Mangel zu drehen, dass es für einen Faschismus ohne Darmkneifen zu verdauen ist. Harter Tobak. Schwer zu verdauen für einen Wilfried Brausmann. Hustenanfall, leises Röcheln. Ich bin da anders, konnte er sich gerade noch retten. Ehrenhaft, junger Mann, sehr ehrenhaft. Tucholsky war ihm inzwischen so nah geraten, so nah getreten, dass er ihm mit der aufgedunsenen Rechten auf die Schulter klopfen konnte. Und jetzt pass mal auf. Du marschierst jetzt brav an die Heimatfront und sagst deinen Reichsoberjamanisten, du hast Tatsache den ollen fetten Peter Panther Theobald Ignaz Kaspar Hauser besucht. Hast ihn lebendig, aber maulfaul, wenn nicht mundtot, vorgefunden. Aus dem wäre nichts mehr rauszuholen gewesen. Ein aufgehörter Schriftsteller. Alles klärchen? Nee, damit lasse ich mich nicht abspeisen.